Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Schönen guten Tag und moin moin aus Hamburg. Mein Name ist Andreas Meyer. Ich bin Fondsmanager bei der Aramea Asset Management AG und darf hier als Co-Fondsmanager den spannenden Bereich der Nachrang- und Hybridanleihen betreuen, wo wir unter anderem mit dem Aramea Rendite Plus und den Aramea Rendite Plus nachhaltig am Start sind.
Und man sagt ja so gerne, das Internet vergisst nichts und die Börsenradio-Mediathek, die vergisst schon gleich dreimal nichts. Ein paar Bankenpleiten, und damit zitiere ich Sie von unserem letzten Interview, ein paar Bankenpleiten wären gut für die Kreditqualität. Kannten Sie eigentlich vorher Lex Greensill und sein Geschäftsmodell?
Ja, ganz, ganz spannende Frage. Also wir haben uns ja damals schon darüber enthalten und diesen Konsolidierungsdruck im deutschen Bankenmarkt, der sicherlich vorhanden ist, aber sich noch beschleunigen muss, ist nicht von der Hand zu weisen. Die Greensill Bank, ich komme gebürtig aus Bremen, kannte sie vom Namen her, aber nicht weiter darüber hinaus, was vielleicht auch schon so ein ganz klein bisschen zeigt, dass wir, die zwar im Bereich Nachrang allein stark in Banken investieren, mit diesem Bankhaus nichts zu tun gehabt haben und dort auch nicht aktiv waren, deswegen gar nicht proaktiv auf dem Schirm war. Nichtsdestotrotz ist es natürlich ein einmal mehr nach der Wirecard-Pleite und dem Skandal, ein Riesenschlamassel für den deutschen Finanzplatz auch. Man hört ja, dass entsprechende Regulierungsbehörden, aber auch die Aufsicht und der BDB dort mit Prüfungen aktiv war, aber scheinbar doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen gepennt wurde. Und das ist natürlich sehr, sehr schade für den gesamten Finanzplatz hier bei uns im Land.
Aber sagen Sie noch mal genau, was hatten Sie damals gemeint, als Sie sagten, ja, Bankenpleiten, das wäre gar nicht so verkehrt für die Kreditqualität?
Also prinzipiell ist es ja so, eine Pleite an sich wünscht man natürlich niemandem, das ist ganz klar. Wir haben allerdings gerade bei uns in Deutschland, das hatten wir auch in Spanien und Frankreich vor einigen Jahren noch sehr, sehr stark, einen Markt, der viel zu viele Banken aufweist. Wir sind sozusagen overbanked hier. Und man sieht das schon bei kleinen Regionalbanken, dass dort der Konsolidierungsdruck voranschreitet. Denn wir haben eben eine Niedrigzinsphase, das heißt, gerade traditionelle Banken können mit ihrem klassischen Geschäftsmodell nur noch schwierig Geld erwirtschaften. Hinzu kommt, dass der Regulierungsdruck eben gerade kleine Häuser dann doch tatsächlich vor sehr, sehr große Herausforderungen stellt. Und deswegen ist es einfach gut und gesund, dass Banken dort konsolidieren und eben die Anzahl der Institute nicht mehr so stark ist. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Aspekt, der vorangetrieben werden muss. Und das kann, so schätze ich, irgendwann in ferner Zukunft auch so weit gehen, dass eine Deutsche Bank oder eine Commerzbank entsprechend dann konsolidiert werden müssen, weil man ja eben sieht, dass beide Häuser alleine, die Deutsche fängt sich ja so langsam und ist nicht mehr ganz so häufig in den Medien, was ich immer positiv finde. Ich bin immer froh, wenn ich von der Deutschen Bank nichts höre als Anleihegläubiger. Aber auch die Commerzbank hat ja noch einen ganzen Haufen an Herausforderungen, denen sie sich eben entgegensieht.
Eine Bank, die hoffentlich sobald nicht irgendwie konsolidiert oder sonst irgendwas wird, ist ja die EZB. Die EZB, die vertreibt ja weiter das Inflationsgespenst oder versucht das zumindest momentan noch erfolgreich und kauft weiter Anleihen. Christine Lagarde hat ja nochmal gesagt, wir werden im zweiten Quartal da noch einen Pfund drauflegen. Jetzt hatten Sie mir im letzten Gespräch gesagt, ja, dieses Thema, wo Sie sich tummeln, also Nachranganleihen und Hybridanleihen, das interessiert die EZB nicht. Ist das nach wie vor noch so? Ist das noch gültig, auch wenn jetzt die EZB das Thema aufstockt?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz interessanter Aspekt, der uns vor allem im Februar stark umgetrieben hat auf der Hybridanleiheseite. Wir haben ja gesehen, dass die Zinsen dann ja auch mal ganz schnell einen Sprung nach oben machen können mit eben der Inflationsangst, Inflationssorge, die natürlich von vielen strukturellen Merkmalen getrieben war und Sondereffekten. Aber gesehen, dass, ich glaube, die Bunds sind von minus 0,55 dann auch mal schnell auf minus 0,25 hochgeschnellt in den USA, ganz ähnlich. Und die EZB hat ja nun sehr, sehr schnell gegengelenkt. Ich glaube, in der letzten Woche hat man das Anleihekaufprogramm insgesamt auf 19 Milliarden ausgeweitet, damit um über 15% zur Vorwoche. Und was ich in dem Kontext auch ganz spannend finde, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, sage ich mal, gerade der Notenbankchef Portugals, Mario Centeno, hat heute Morgen erst gesagt, wir können das jederzeit erhöhen, wir schauen uns das von Monat zu Monat an, was die Käufe angeht. EZB-Direktor Fabio Panetta aus Italien, aus Rom, hat sich sehr, sehr aggressiv da geäußert und gesagt, Mensch, wir kaufen weiter. Spannend, dass das zwei Herren aus der Südperipherie sind, denn dem bleibt ja gar nichts anderes übrig. Höhere Zinsen können diese Staaten dort in Südeuropa einfach nicht vertragen mit der hohen Verschuldung. Und das ist super spannend. Verschuldung, wo wir vor einigen Jahren noch stark drüber gesprochen haben, das Maastricht-Abkommen fällt da immer in Erinnerung, das ist momentan komplett von der Bildfläche verschwunden aufgrund des ganzen Corona-Schlamassels, der uns begleitet. Um zu Ihrer Frage zurückzukommen, genau das ist für uns das Spannende. Zinsen und der Renditeanstieg hat den klassischen Fixed-Income-Markt ganz, ganz stark umgetrieben im Februar. Hybridanleihen, dort wo wir hier unterwegs sind mit und den beiden genannten Publikumsfonds hingegen, sind von strukturellen Merkmalen getrieben, die eben auf die Anleihestrukturen selbst zurückzuführen sind. Und das finde ich super interessant, denn eigentlich hat das nur sehr, sehr wenig mit dem Zinsänderungsrisiko zu tun. Das macht in der Summe nur ungefähr 10% der Gesamtrendite aus, die wir mit Nachrangeanleihen erwirtschaften. Das heißt, 90% der Rendite aus diesem Segment kommen aus anderen Faktoren, die mit der Zinswelt so gar nichts zu tun haben. Und das führt in der Summe dazu, dass wir mit unseren Fonds eben sogar eine negative Korrelation zum klassischen Rentenmarkt, zum Beispiel anhand von 10-jährigen Bundesanleihen haben.
Ist es eigentlich richtig, dass Nachranganleihen per se höhere Coupons zahlen oder vielleicht sogar zahlen müssen? Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem CEO, der offensichtlich gerne 5,75% bezahlt in einem Umfeld der negativen Zinsen. Können Sie mich da aufklären?
Ja, das ist tatsächlich der Fall, denn dafür, dass positive, eben erhöhte Coupons auf diesen Nachranganleihen draufstehen, was man, wie Sie richtigerweise sagen, in dieser Niedrigzinsphase nur noch sehr, sehr selten findet, bekommt eben das Unternehmen, dann der Finanzdirektor oder in dem Fall der Vorstandsvorsitzende, sehr spannende positive Merkmale geliefert. Denn er hat die Möglichkeit, eine Hybridanleihe temporär auf sein Eigenkapital anrechnen zu lassen. Das ist bei Banken und Versicherungen vor allen Dingen die Regulatorik, die dort die Daumenschrauben anzieht. Für mich wieder sehr, sehr positiv, weil ich möchte langweilige Emittenten haben. Die Regulatorik sorgt dafür, dass die Unternehmen, die solche Anleihen begeben, stabiler werden. Und bei Industrieunternehmen ist es eben entweder die Ratingagentur, wie zum Beispiel S&P, die sagt, Mensch, ihr begebt eine Hybridanleihe, die zählen wir euch zu 50% zum Eigenkapital dazu für einen gewissen Zeitraum. Oder es ist der IFRS-Rechnungslegungsstandard, der sagt, Mensch, ihr habt hier eine ewig laufende Hybridanleihe, die zählen wir zu 100% zum Eigenkapital dazu. Und das ist natürlich für so einen Unternehmer unfassbar attraktiv. Denn welche Alternative hätte er, wenn er sich Eigenkapital besorgen möchte? Er muss eine Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Aktien durchführen. Das könnte Altaktionäre verwässern. Manche Unternehmen sind vielleicht auch gar nicht gelistet. Und das ist etwas, was ein Unternehmen eher umgehen möchte. Und mit der Hybridanleihe hat man eine tolle, attraktive Möglichkeit, da Eigenkapital eben aufzubauen. Das ist wichtig für Ratings, das ist wichtig für Kreditlinien, die man hat, um dort gewisse Quoten einzuhalten. Und deswegen ist ein Unternehmer jederzeit bereit, da auch ein bisschen mehr Coupon raufzuschreiben, weil es sich eben lohnt, weil er tolle Leistungen dafür durch die Hybridanleihe auf seiner Bilanz bekommt.
Also, dass Ihnen das gut gefällt, das kann ich nachvollziehen. Das ist ja das Feld, das Sie beackern. Aber nochmal nachgefragt. Der CEO hätte ja auch zu seiner Bank gehen können und sagen, gib mir doch mal Fremdkapital. Hätte da vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern mit Sicherheit einen ganz anderen Zinssatz bezahlt. Ist dieses Argument, dass das jetzt tatsächlich Eigenkapital ist das so stark?
Ja, definitiv. Also das ist tatsächlich der Fall und das sehen wir, dass immer mehr Unternehmen sich dafür auch interessieren. Also auch gerade Industrieunternehmen. Man muss so ein bisschen die Historie sich anschauen. Hybridanleihen sind eigentlich in der Bankenwelt geboren. Versicherungen sind da auch sehr, sehr stark aktiv. Aber Industrieunternehmen sind sehr, sehr verstärkt dort aktiv und die Emissionstätigkeit nimmt unfassbar zu. Ein Unternehmer hat damit die Möglichkeit, natürlich seine Finanzierungsstruktur auch zu diversifizieren. Er kann also mehrere Quellen anzapfen. Er kann zu seinem Bankenkreis gehen, aber der ist natürlich irgendwann ausgeschöpft. Ein Bankenkreis sagt, okay, wir haben hier schon Kreditlinien, in welcher Form auch immer mit dir ausstehend. Das reicht. Mehr können wir dir nicht geben, weil eben deine, zum Beispiel ganz klassisch, deine Eigenkapitalquote sonst gerissen wird. Es wäre dann ja hundertprozentiges Fremdkapital. Und wenn eben diese Finanzierungsquellen erschöpft sind, muss er sich neue Finanzierungsquellen suchen. Und da kann eine Hybridanleihe einfach eine ganz attraktive Möglichkeit sein, das zu tätigen. Und das ist mittlerweile gang und gäbe. Große Unternehmen wie Volkswagen, wie Vodafone sind ganz, ganz gängige Hybridanleihe-Emittenten und haben zahlreiche dieser Anleihen ausstehend und nutzen die sehr, sehr rege für ihre Bilanzsteuerung. Also ganz klares Ja, die Vorteile sind vorhanden, sowohl für den Unternehmer, der diese Anleihe begibt, als auch für uns als Investoren, die eben in dieser Niedrigzinsphase noch einen erhöhten Coupon dort einsammeln können für unsere Kunden.
Aber offensichtlich waren im Vorgespräch zwischen uns beiden die Eckdaten, die ich Ihnen genannt hatte, wie zum Beispiel den Coupon und dass es sich um Österreich handelt, für Sie schon genug. Sie haben sofort gewusst, um welches Unternehmen es sich handelt.
In dem Fall ist das richtig, genau. Das ist, glaube ich, ein 5-3-Viertler-Coupon war das. Da gibt es nicht allzu viele Industrieunternehmen, die eben einen so hohen Coupon ausstehend haben. Ich sag mal, bei einer Volkswagen liegt das irgendwo zwischen 2 und 4% Coupon, bei einer Vodafone zwischen 3 und 4% und bei einer 5-3-Viertel, das ist schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Für uns also besonders spannend, sich sowas anzugucken. Woran liegt das in diesem Fall? Ich hatte eben schon einmal angesprochen, entweder sind es Ratingagenturen, die diese Anleihe auf das Eigenkapital zu einem gewissen Teil anrechnen, oder es ist der IFRS-Rechnungslegungsstandard. Bei diesem Kandidaten, über den wir geschnackt haben, ist es eben Letzteres und diese Anleihen verfügen über kein Weighting. Für uns deshalb spannend, weil wir eben unsere eigene Kreditanalyse, wir müssen unsere Hausaufgaben da machen können und sagen, Mensch, das Unternehmen ist doch eigentlich ganz attraktiv, das ist doch stabil aufgestellt, wir glauben an das Geschäftsmodell und dadurch, dass kein Weighting vorhanden ist, fällt das schon mal für viele Investoren raus. Da gehören Versicherungen zu, da gehören Family Offices, Stiftungen, die können solche Papiere dann einfach nicht kaufen. Wir können das in unseren Publikumsfonds tun, haben hier einen Emittenten, bei dem wir sagen, Mensch, die Kreditqualität gefällt uns eigentlich ganz gut. Der Emittent sagt, er begibt dieses Papier, um seine Bilanz bis zu einem gewissen Kündigungsdatum zu stärken. Auch da ganz wichtig, nachdem dieses Kündigungsdatum eingetroffen ist, wird der Coupon angepasst. Dann haben wir keinen Coupon mehr von 5,75%, sondern von über 10%. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Dass wir hier eine ganz, ganz große Daumenschraube haben, dass diese Anleihe zu diesem Tag X auch vom Markt genommen wird. Also für uns ist das dann immer so ein kleiner Sicherheitsfaktor. Und das alles in der Summe, da müssen wir natürlich unsere Hausaufgaben machen, ins Prospekt schauen, mit dem Unternehmen sprechen, die Zahlen uns angucken. Ist das eine ganz spannende Möglichkeit, um hier noch positive Renditen in der Niedrigzinsphase für unsere Investoren zu erwirtschaften?
Also die Finanzwelt ist dann doch irgendwo ein Dorf und man kennt sich und man schätzt sich und man macht gemeinsam dann Geschäfte. Wie beurteilen Sie denn das derzeitige Marktumfeld? Ist es stabil? Ist es lukrativ?
Also stabil ist es definitiv. Wir haben ja vor einigen Wochen am Repo-Markt in den USA mal so ein paar Ausschläge gesehen, die immer darauf hindeuten, dass es hier kurze bis mittelfristige Stressphasen gibt. Das gab es zuletzt letztes Jahr im März in der Corona-Phase. Aber prinzipiell sehen wir, dass sowohl die Neuemissionstätigkeit stabil ist, als auch der Flow, sprich was Investoren tatsächlich dann am Markt auch handeln. Das ist für mich als Investor ja immer ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Der Anleihemarkt ist ja ein OTC-Markt. Da wird nicht über die Börse gehandelt, sondern mit Handelspartnern über die Plattform. Und da möchte ich Liquidität sehen. Und das ist für mich immer so einer von vielen Indikatoren. Das ist ganz stabil. Ich muss Ihnen aber ganz ehrlich auch sagen, ich finde, auch in der Nachrangwelt ist bereits vieles sehr, sehr sportlich gepreist. Das heißt also, wir können ja auch in dieser Nische der Nachranganleihen in sportlichere Emittenten gehen, indem wir zum Beispiel die Laufzeiten verlängern oder indem wir in zyklische Emittenten gehen oder indem wir eben in Unternehmen investieren, die etwas sportlicher aufgestellt sind. Und genau das machen wir momentan nicht. Wir sind hier doch etwas defensiver aufgestellt, weil wir sagen, Mensch, vieles ist hier sehr, sehr sportlich bewertet. Also da tanzen wir doch schon eher ein klein bisschen dichter am Ausgang und stattdessen mögen wir eben, das haben wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal gesprochen, sehr gerne diese regulatorischen Ideen, wo wir also Nachranganleihen haben, die von der Regulatorik getrieben sich verändern. Da haben wir eine Marktunabhängigkeit. Das sind Teile, die wir da ausnutzen. Das sind Opportunitäten, die uns da eben marktunabhängigen Charakter erlauben und das mögen wir ganz besonders in der aktuellen Phase, wo das klassische Risiko, das generische Risiko doch schon ein Ticken sportlich bewertet erscheint.
Wenn uns jetzt einer zuhört, wovon ich ausgehe, weil viele Menschen das Programm vom Börsenradio hören und der hört jetzt eine 5-3-Viertel-Coupon, sagt er, oh, das ist ja ordentlich Kohle und möglicherweise gibt es ja auch noch mehr. Der sagt dann jetzt vielleicht, ich will jetzt nicht dicht am Ausgang tanzen, nein, ich will vor den Lautsprechern tanzen. Ist das was für einen privaten Investor?
Prinzipiell eine ganz interessante Sache, weil es immer noch Nachranganleihen gibt, die in der sogenannten Tausender-Stückelung begeben werden. Dafür muss man wissen, dass eine Anleihe in der Regel in einer Hunderttausender-Stückelung zu 100% begeben wird. Das heißt, Sie müssen mindestens 100.000 Euro mitbringen, um dabei zu sein. Das ist für viele Privatanleger dann natürlich schlichtweg nicht möglich, um ein gut diversifiziertes Portfolio aufzustellen. Das ist natürlich für uns als Fonds dann sehr schön, weil wir eben im Fonds diese Möglichkeiten nutzen können. Bei Privatanlegern ist das eben nicht der Fall. Es gibt allerdings immer noch Papiere, die auch zu Tausenderstückelung begeben werden. Es ist ein Konzern hier auch aus Hamburg, Otto Versandhandel, kennt man wahrscheinlich, hat also eine solche Anleihe unfassbar gut, wenn man das aus Marketing-Gesichtspunkten mal so betrachten darf, am Markt platziert, bei vielen Vermögensverwaltern, die das für ihre Kunden gekauft haben, bei Sparkassen, Volksbanken. Und das ist absolut möglich. Und diese Anleihen werden auch über die bekannten Börsenplätze in Frankfurt oder Stuttgart gehandelt. Man sollte sich sich allerdings den Risiken bewusst sein. Und die Regulatorik möchte eben nicht, dass Privatinvestoren zu stark in diesen Papieren drin sind, weil wir eben strukturelle Merkmale haben. Der Coupon kann ausfallen. Bei manchen Anleihen muss er nachbezahlt werden. Bei anderen wiederum ist er komplett weg. Die Laufzeit ist nie 100-prozentig vorhersagbar. Und das sind Merkmale, die strukturell ja doch eine ordentliche Studie des Prospektes notwendig machen. Und deswegen sagt die Regulatorik, Privatanleger möchten wir in diesen sehr komplexen Strukturen eigentlich eher ungern sehen. Ist all das, was natürlich auch gekommen mit der Finanzkrise, dass man dort mehr Transparenz schaffen möchte und Privatanleger auch ein Stück weit schützen möchte. Aber na klar, wer Bock hat, sich damit auseinanderzusetzen, und es ist ein super spannendes Segment, der kann sich solche Namen natürlich immer mal anschauen als tolle Beimischung in einem ausgewogenen Fixed-Income-Portfolio.
Jetzt haben Sie auch ein bisschen Marketing gemacht, und zwar für Ihre eigene Adresse. Es klang so ein bisschen durch, ihr könnt es gerne machen, aber überlasst es doch eher den Profis, vielleicht den Profis von Aramea. Wir sprachen mit Andreas Meyer, er ist Fondsmanager bei Aramea in Hamburg. Und in Hamburg sagt man Tschüss, in Franken sagt man Ade. Alles Gute nach oben.
Tschüss aus Hamburg.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio.